ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Es gab viel Gewalt bei uns und er hat dann halt auch immer gesagt, nee, das hätte ich falsch gesehen. Und ich wusste ja aber schon, was ich gesehen habe und gehört habe.
Manche Menschen verdrehen Fakten, säen Zweifel und manipulieren unsere Wahrnehmung.
Manipulation beruht ja auch, dass ich ja eben intransparent bin. Ne? Ich sage ja dem anderen so meine wahren Ziele gar nicht.
Manipulation ist ja im Grunde der Versuch, jemanden auszubeuten, indem man ihn austrickst.
Nicht immer passiert das mit Absicht.
Manipulationen, die unterlaufen uns nicht immer bewusst, die unterlaufen uns oft unbewusst, weil wir merken, das funktioniert irgendwie. Das ist eine Möglichkeit, wie ich jemanden zu etwas bringen kann.
Subtile Beeinflussung, wie psychische Manipulation wirkt. Von Nadine Zeller.
Mia sitzt in einem Garten in der Nähe von Freiburg. Wir haben ihren Namen geändert. Ihr Blick ist ruhig und ihre Stimme fest, als sie von ihrer Kindheit spricht.
Also es gab eine Situation, kurz danach, glaube ich, haben meine Eltern sich auch getrennt. Da hat mein Vater meine Mutter geschlagen und sie hat geblutet aus dem Mund. Und ich habe in dem Moment gedacht, meine Mutter stirbt und bin dann auf meinen Papa losgegangen und habe ihn in den Arm gebissen, ganz fest an der Haustür. Und die Szene habe ich nie vergessen.
Eine Geschichte über häusliche Gewalt. Nach und nach zeigt sich jedoch, dass noch etwas anderes dahinter steckt. Ein Muster aus Manipulation und psychischer Kontrolle. Mia wuchs in einer Welt auf, in der ihre Wahrnehmung in Frage gestellt wurde, etwa von ihrem Vater.
Ich habe ihm das mal, als ich älter war, gesagt und habe gesagt, ich weiß, dass du das damals gemacht hast. Und dann hat er gesagt, das stimmt nicht. So habe ich, das war so nicht. Nee, du warst jung, du hast dir das eingebildet.
Der Vater leugnet, was geschehen ist. Er entzieht sich nicht nur der Verantwortung, sondern lässt Mia auch an sich selbst zweifeln. Ein typisches Beispiel für Manipulation, sagt der Psychotherapeut Rainer Sachse.
Ich erlebe bestimmte Dinge als Kind, ich habe bestimmte Interpretationen und die werden in Frage gestellt. Also der Erwachsene sagt, du siehst das falsch, ne, du interpretierst das falsch, ne, und dann fange ich an, unter Umständen an meinen eigenen Interpretationen, meinen Gefühlen, meinen Gedanken zu zweifeln.
Rainer Sachse ist einer der führenden Experten für zwischenmenschliche Manipulation in Deutschland und leitet das Institut für psychologische Psychotherapie in Bochum. Seit Jahrzehnten arbeitet er mit Menschen, deren Realität immer wieder verdreht wurde. Ein Phänomen, das als Gaslighting bekannt ist. Auch wenn das kein offizieller Diagnosebegriff ist, zeigen Studien, wer ständig an seiner Wahrnehmung und seinen Erinnerungen zweifeln muss, wird massiv verunsichert und entwickelt Selbstzweifel. Besonders Kinder sind davon stark betroffen.
Das ist eine Katastrophe. Also ich glaube, das ist den eigenen Einschätzungen zu misstrauen, ist, glaube ich, das Übelste, was einem passieren kann.
Auch das Verhalten von Mias Mutter war subtil manipulativ. Sie ließ ihre Tochter nachts oft allein. Wenn Mia sie damit konfrontierte, wollte die Mutter nichts davon wissen. Mia blieb allein mit ihrer Sehnsucht nach Trost und Fürsorge. Sie habe gelernt, sich anzupassen, erinnert sie sich.
Wenn ich nicht reagiert habe, war ja alles wieder okay. Und wenn ich dann aber doch mal drüber sprechen wollte, was jetzt nicht so toll gelaufen ist, dann war das halt für meine Mutter nicht okay. Und man hat mit Abweisung dann eben zu kämpfen gehabt. Und deswegen habe ich früh gelernt, okay, wenn ich es jetzt so hinnehme, dann kann ich eben die Harmonie in dem Moment bewahren.
Kinder sind besonders anfällig für Manipulation. Da sie die Zuneigung ihrer Eltern nicht verlieren wollen, übernehmen sie oft selbst die Verantwortung für das gestörte Verhältnis und schlussfolgern, ich muss mich ändern und nicht, meine Eltern müssen sich ändern. Das erlernte Muster des Sich-Anpassens und Schweigens sitzt tief und bildet häufig den Maßstab für künftige Beziehungen. So auch bei mir.
Ich bin auch immer in Beziehungen geraten, wo es ganz genau so gelaufen ist und komme jetzt auch aus so einer Beziehung nur im ganz schlimmen Ausmaß, wo mir einfach das erste Mal auf dramatische Art bewusst geworden ist, irgendwas läuft hier schief. Also wieso bin ich an jemanden so gebunden, obwohl er mich ja wie bestraft mit nicht drüber sprechen, wenn etwas passiert ist und dann wieder einfach so tun, als wäre nichts. Und ich habe das mitgemacht, obwohl ich das gar nicht wollte eigentlich.
Mia arbeitet die Manipulation ihrer Kindheit in einer Therapie auf. Nicht allen gelingt das. Manche übernehmen die Strategien ihrer Eltern und wenden sie gegen andere. Aus Opfern werden Täter. Etwa Betrüger und Hochstapler, die besonders gut vortäuschen können, wie Kriminalpsychologin Helga Ihm erklärt.
Wenn ich lerne, wenn ich mich anpasse, ne, wenn ich das Verhalten spiegel und dann eben nicht bestraft werde, dann ist das ein gelerntes, gutes Verhalten für mich. Ne, das immer zu zeigen, immer dann in Situationen, wenn irgendeine Art der Bedrohung erwartet wird. Das ist so ein schrittweiser Prozess, bis ich irgendwann, dann, das ist ja nicht so absichtlich, ich werde dann irgendwann Betrüger sein, sondern das ist ja schrittweise ein Prozess, immer in seinem Vorgehen strafbewährter zu werden. Ne, es wird immer krimineller.
Jahrelang hat die Kriminalpsychologin mit verurteilten Betrügern und Hochstaplern im Strafvollzug gearbeitet. Mit Menschen, die vorgeben, jemand zu sein, der sie nicht sind. Sie weiß, die Fähigkeit, sich zu verstellen, wurzelt oft in frühen Manipulationserfahrungen. Wer als Kind spürt, dass authentisches Verhalten unerwünscht ist, lernt, gewünschte Rollen zu spielen. Der Betrüger sei nicht selten das überangepasste Kind, das verstanden habe, dass der Schein notwendig ist, um geliebt zu werden, so die Kriminalpsychologin.
Dadurch, dass die ja gar nicht lernen, was ihr eigenes ist, sondern immer nur das andere spiegeln, sind sie auch immer auf den anderen angewiesen, immer auf eine Wirtszelle. Und da beginnt dann das Drama des begabten Kindes, die Suche nach dieser Wirtszelle, so beschreibe ich das mal. Und bei Heiratsspindlern vielleicht das Offensichtlichste, weil die Wirtszelle immer diese Person ist, der ich vorgaukle, sie zu bewundern, zu lieben, zu romantisieren. Eine ganz schlimme Dramaturgie eigentlich.
Das sei keine bloße Täuschung, sondern Überlebensstrategie, sagt die Expertin. Manche nutzen sie später für Hochstapelei oder Betrug. Helga Ihm gibt zu, diese Menschen anfangs auch unterschätzt zu haben. Damals, als sie noch frisch im Strafvollzug gewesen sei.
Es gibt eine gewisse Gruppe von Betrügern. Wenn wir aufeinander gestoßen sind, haben die schneller von mir ein Profil gehabt, als ich von denen. War so ein bisschen auch mein Ehrgeiz geweckt, weil ich mir dachte, bin ich ein offenes Buch? Bei manchen Sachen konnte ich schon sagen, Respekt.
Betrüger spürten oft intuitiv, was wir hören wollen. Und genau da setzen sie dann mit gezielten Komplimenten an.
Wenn ich schmeichle, dann sorge ich dafür, dass der andere sich ja gut fühlt. Und wenn der andere sich gut fühlt, dann habe ich natürlich viel bessere Chancen, dass er weiterhin kooperativ ist.
Zur Wahrheit gehört auch, jeder Manipulator braucht jemanden, der sich manipulieren lässt. Aus unterschiedlichen Gründen. Das kindliche Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Zuneigung wie bei mir, Unerfahrenheit wie bei der jungen Kriminalpsychologin oder wegen Defiziten im Selbstwert und Statusstreben. Wer auf einen Heiratsschwindler hereinfällt, erlebt zunächst oft das sogenannte Lovebombing. Charmante Aufmerksamkeit, Geschenke und Liebesbekundungen.
Es gibt auch Frauen, die eben Opfer von Heiratsschwindelei wurden, mit denen ich gesprochen habe, weil eine gesagt hat, sehen Sie, Frau, das ist, verstehe ich Ihre Sorge da, wenn ich mich da in diese Beziehung begebe, aber was ich habe, ist Geld. Was ich nicht habe, ist das Gefühl, begehrenswert zu sein und das bekomme ich.
Täuschung wirkt dann besonders gut, wenn die Getäuschten von ihr profitieren. Dasselbe gilt für die Täter, auch sie profitieren psychologisch.
Wenn das Geld nicht immer das Ausschlaggebende ist, das ist ja immer so verführerisch, selber zu glauben, das ist ja ein Betrugstäter, da war ein Vermögensschaden, deswegen sitzt er im Gefängnis. Ja, okay, aber wenn ich selber viel Geld habe und dann dieses Delikt mache, dann erklärt man nicht, sondern das ist die Psychodynamik, die dahinter ist.
Viele Täter verführen und umgarnen nicht nur wegen des Geldes, sondern um das Gefühl der Kontrolle über jemand anderen zu spüren. Dies stabilisiere den niedrigen Selbstwert der Täter, so Kriminalpsychologin Helga Ihm.
Das ist auch eine gewisse Art der Überheblichkeit, zu spüren, dass man in der Lage ist, dem anderen eben das vorzuspielen. Also ich gehe in diese Interaktion, aber ich gehe unter meinen Bedingungen in diese Interaktion und das weiß der andere ja nicht.
Wer sind die Menschen, die andere manipulieren? Und warum tun sie das? Psychotherapeuten wie Rainer Sachse beobachten, dass besonders Menschen mit narzisstischen, histrionischen und psychopathischen Persönlichkeitsstörungen manipulative Verhaltensweisen zeigen.
Personen, die zur Dramatik neigen, neigen eben auch ganz stark zur Manipulation. Aber auch Narzissten neigen zur Manipulation. Die manipulativsten sind allerdings sogenannte erfolgreiche Psychopathen. Also die sind sehr manipulativ, die können wirklich außerordentlich sympathisch wirken und Leute einwickeln und dann aber ausnutzen nach Strich und Faden.
Psychopathen fühlen keinerlei Empathie mit ihren Opfern. Sie sind gefühlskalt und skrupellos. Diese Meister der Täuschung haben ein hervorragendes Gespür dafür, wie sie andere Menschen für ihre Zwecke einbinden können, um ihre verbrecherischen Ziele zu erreichen. Auf diese Extremform der Manipulation gehen wir gegen Ende dieser Folge von Das Wissen mit einem Beispiel ein. Zunächst aber, nicht jeder, der manipuliert, ist psychisch krank oder ein Narzisst. Oft sind es Menschen, die selbst schon als Kinder manipuliert wurden. Darauf hat schon Therapeut Rainer Sachse hingewiesen. Studien bestätigen das. Eine Überblicksarbeit aus dem Jahr 2023 mit dem Titel Intrusiveness and Emotional Manipulation as Facets of Parental Psychological Control erschienen in der Fachzeitschrift Human Development fasst mehr als 750 Studien zu elterlicher psychologischer Kontrolle zusammen. Die Autorinnen und Autoren legen dar, wie elterliches Manipulationsverhalten Kinder früh und nachhaltig beeinflusst. Besonders prägend sind das Überschreiten persönlicher Grenzen und emotionale Manipulation, etwa durch Schuldgefühle oder Liebesentzug. Wer das über Jahre erlebt, empfindet später oft auch Druck auf andere als normal. Ein Zwischenfazit: Manipulation hat viele Gesichter. Mal charmant, mal unscheinbar, mal berechnend, mal subtil. Hinter jeder Facette steckt ein Motiv. Manchmal geht es um Anerkennung und die Aufwertung des eigenen Ichs, mal um das Bedürfnis nach Kontrolle und das Erleben von Macht. Nicht immer ist sich der Manipulator bewusst, dass er gerade manipuliert. Zum Beispiel wir selbst, wenn wir uns vor einer Aufgabe drücken wollen und den Partner oder die Kollegin so lange umschmeicheln, bis er oder sie nachgibt und die unliebsame Aufgabe dann eben übernimmt. Dann sagen wir manipulative Sätze wie: Das kannst du viel besser als ich. Oder: Wenn du das machst, wird es so richtig gut. Das ist nicht böse gemeint. Es richtet auch keinen ernsthaften Schaden an, aber es ist nicht offen und ehrlich. Solche subtilen Beeinflussungen finden tagtäglich statt. Wir wollen uns zuerst ein Beispiel aus der Arbeitswelt anschauen und dann eins aus einer Paarbeziehung. Der Business Coach Thomas Wilhelm hat tausende Führungskräfte und Arbeitnehmer darin geschult, sich gegen Tricks, Druck und unfaire Argumente zu wehren. Er ist Professor an der SDI München, Autor mehrerer Bücher zur Argumentationskunst und kennt eine ziemlich erfolgreiche Strategie, das Gegenüber vom eigentlichen Plan abzubringen.
Ganz beliebt ist auch eine kleine Taktik, die man Strohmann-Taktik nennt. Strohmann, das heißt, ich nehme die Äußerung meines Gegenübers, verzerre sie ein bisschen, verdrehe sie, übersteigere sie und greife dann diesen mir gerade gebauten Strohmann an.
Wie der Strohmann wirkt? Der Coach nennt ein konkretes Beispiel zwischen Führungskraft und Mitarbeiter.
Angenommen, ich bin im Gespräch mit meinem Chef und sage zu ihm: Hey Chef, es wäre echt schön, wenn wir bei Entscheidungen manchmal besser einbezogen würden als Mitarbeitende. Und er sagt zu mir: Herr Wilhelm, wenn ich Sie jetzt bei jeder anstehenden Entscheidung fragen würde, was da zu tun ist, wer macht denn dann hier bei uns eigentlich noch die Arbeit? Also, das habe ich natürlich nicht gesagt, aber diese Position oder Meinung wird mir unterstellt. Das geht ganz schnell und dieser Strohmann wird dann angegriffen.
Der Chef hat hier eine Figur aufgebaut, den Strohmann, der eine absurde Forderung stellt, auf die der Chef nicht eingehen kann. Diese entspricht jedoch nicht der tatsächlichen Äußerung des Mitarbeiters. Schließlich hat dieser sich nur gewünscht, stärker in Entscheidungsprozesse einbezogen zu werden. Aber durch die Strohmann-Taktik lenkt der Chef davon ab. Zu solchen Manövern greifen nicht nur Führungskräfte, sondern auch Kolleginnen und Kollegen. Ziel ist es, uns aus dem Takt zu bringen, zu verunsichern oder uns verwirrt zurückzulassen. Thomas Wilhelm hat ein einfaches Rezept, wie man sich wehrt.
Ignorieren und weitermachen. Ich muss nicht auf alles und jedes eingehen. Vielleicht machen wir eine kleine Gesprächspause, eine Kunstpause, kurzer Blickkontakt und ich führe einfach wieder zu unserem Thema zurück.
Eine zweite Methode, auf eine Manipulation zu reagieren, besteht darin, Fragen zu stellen und den Fokus wieder zum Manipulator zurückzulenken.
Jemand greift mich vielleicht verbal an, dann versuche ich ihm ein paar Fragen zu stellen. Okay, was heißt das genau? Was bedeutet das? Wie kann ich das genau verstehen? Das heißt, anstatt mit einer Gegenreplik zu reagieren, mit Fragen zu reagieren.
Versucht ein Kollege von unliebsamen Themen abzulenken, hilft eine Methode, die auch Journalistinnen wie die frühere Moderatorin der ARD-Tagesthemen Karin Mioska bei Politiker-Interviews anwenden.
Dritte Methode nenne ich Schallplatte mit Sprung. Das heißt, jemand versucht, vom Thema abzulenken. Was ich dann mache, ist, ich lege eine Schallplatte auf und sage, Herr Mayer, lassen Sie uns doch nochmal zu diesem Punkt zurückkommen, weswegen wir eigentlich zusammensitzen. Neuer Ablenkungsversuch, Herr Mayer, lassen Sie uns doch nochmal zu unserem Punkt zurückkommen.
Im Arbeitsleben ist es normal, dass Führungskräfte ihre Mitarbeiter zu bestimmten Handlungen bewegen wollen. Das ist noch keine Manipulation. Eine sanfte Strategie ist beispielsweise das sogenannte Nudging. Kleine, unauffällige Anreize, die Verhalten lenken, ohne zu zwingen. Etwa wenn in der Kantine das gesunde Essen auf Augenhöhe steht und das ungesunde etwas versteckter in einer Ecke. Ob bei der Arbeit oder in Liebesbeziehungen, es hilft, grundlegende Strategien der Manipulation zu kennen, zu durchschauen und darauf zu reagieren. Wir kommen zum Beispiel eines Paares, das Psychotherapeut Rainer Sachse anführt.
Und eine Basisstrategie besteht darin, Images und Appelle aufzumachen. Na, ich kann Ihnen das vielleicht mal an einem Beispiel erläutern. Na, nehmen Sie mal an, Sie haben ein Paar, wo Sie eine Vereinbarung haben, die Frau darf donnerstags mit ihren Freundinnen einen Mädchenabend machen. Und am Donnerstag hat er aber den Eindruck, er will sie nicht gehen lassen, weil er gerne mit ihr zusammen ist.
Der Mann weiß, wenn er seine Partnerin bittet, daheim zu bleiben, wird sie es nicht tun. Stattdessen wird sie ihn an die Vereinbarung erinnern. Also sagt er stattdessen:
Schatz, ne, ich habe furchtbare Bauchschmerzen. Das ist das Image. Das heißt, er sagt, ich leide, mir geht's schlecht, was überhaupt nicht stimmt. Er ist topfit. Ja, und er sendet Appelle. Appelle heißt, tu was Bestimmtes oder tu etwas Bestimmtes nicht. Zum Beispiel sagt er, na, ich habe Bauchschmerzen, aber geh ruhig mit deinen Freundinnen feiern. Das heißt, vom Text her sagt er, du darfst gehen, aber paraverbal, also in der Art, wie er es sagt, sagt er, wehe, du gehst.
Handelt die Frau nach der gesellschaftlichen Norm, dass man kranke Partner nicht im Stich lässt, bleibt sie zu Hause. Das manipulative Manöver ist gelungen.
Sie stellen sich selbst in einer bestimmten Weise dar, als hilflos, als schwach, als bedürftig. Und dann sagen sie, tu etwas Bestimmtes für mich. Und da können sie natürlich alle Ziele erreichen.
Das strategische, sich als Opfer darstellen, wirkt vor allem bei empathischen Menschen sehr effektiv. Auch bei Menschen, die nicht Nein sagen können, wirkt diese Masche gut. Sogenannten People-Pleasern, die vor lauter Harmoniesucht eigene Bedürfnisse dem Partner unterordnen. Aber wie durchkreuzt man das manipulative Manöver? Im Falle des geschilderten Paarkonflikts um den Ausgehabend rät Rainer Sachse:
Schatz, ich durchschaue dich, was du vorhast. Ich bin nicht sauer, aber es klappt nicht. Das ist die beste Strategie, dagegen vorzugehen. Also gar nicht sauer sein, ganz souverän.
Nicht jede Manipulation sprengt gleich das ganze Verhältnis eines Paares. Gibt allerdings eine Seite immer nach, während die andere stets auf ihrem Standpunkt beharrt, kippt die Beziehung.
In der Paartherapie sagen wir immer, wenn ein Paar sozusagen die Regel hat, heute manipuliere ich dich, morgen darfst du, kann es 20 Jahre lang gut gehen, passiert gar nichts. Wenn der eine den anderen aber immer ausbeutet, immer wieder manipuliert und nichts zurückgibt, dann entsteht Unzufriedenheit und dann knallt es irgendwann.
In Auseinandersetzungen muss aber nicht manipuliert werden. Man kann auch fair streiten und seine Bedürfnisse und Überzeugungen offenlegen. Business Coach Thomas Wilhelm fasst es so zusammen:
Manipulation unterscheidet sich von Überzeugen dergestalt, dass im Falle von Manipulation mir die Freiwilligkeit genommen wird, mich einem Standpunkt anzuschließen.
Andere steuern, verborgen und unbemerkt, ohne die Konsequenzen dafür zu tragen. Kein Wunder, dass auch Straftäter Manipulation einsetzen, um ihre Ziele zu verfolgen. Worum es in dieser Folge von Das Wissen bisher nicht gegangen ist: schwerste Verbrechen. Manipulationen, die Menschen sexuell ausbeuten oder zu ihrem Suizid führen. Auch im Internet. Im Sommer 2025 wurde das pädokriminelle sadistische Online-Netzwerk 764 bekannt. Es gilt als extrem manipulativ und gefährlich, weil es Kinder und Jugendliche gezielt auf Spieleplattformen oder in sozialen Netzwerken anspricht, um sie dann zu manipulieren, sexuell auszubeuten und zu quälen oder in den Suizid zu treiben. Ermittlungsbehörden müssen erst noch Wege finden, frühzeitig auf Manipulation im Internet zu reagieren. Die Kriminalpsychologin Helga Ihm hat früher jahrelang als Therapeutin mit Sexualstraftätern gearbeitet. Sie hat erlebt, wie kalt und gezielt Sexualstraftäter Manipulation einsetzen. Während einer Autofahrt zu einem Gefängnis in Rheinland-Pfalz erzählt sie, wie Manipulation und sexualisierte Gewalt zusammenhängen.
Also ich erinnere mich an einen pädosexuellen Täter, der hat sich in seinem Ort als Fußballtrainer engagiert. Das war die Grundschulklasse zwischen 7 und 10 Kinder, also Jungs. Und wie das halt so ist im Training, da nähert man sich an.
Die Eltern der Kinder vertrauen dem Trainer. Er wirkt nahbar und freundlich. Doch er hat längst ein Kind im Blick. Der Trainer bevorzugt einen Jungen über Wochen hinweg im Training. Ganz bewusst. Sein Ziel ist es, ihn vom Rest der Mannschaft zu isolieren.
Und in dieser Isolation braucht man jemanden, mit dem man sich unterhalten kann. Und da kommt schon wieder der Trainer ins Spiel, weil dann ist er in der Umkleidekabine und sagt, Mensch, das darfst du nicht so, das darf dir nicht so nahe gehen, wenn die anderen, die sind ja bloß neidisch, weil du wirst deinen Weg gehen. Und dann natürlich immer, guck mal, mit mir kannst du alles besprechen, mir kannst du alles sagen. Und so entwickelt sich für das Kind wie eine Freundschaft.
Die Freundlichkeit ist vorgespielt. Sie dient einem Zweck. Nach ein paar Wochen geht der Trainer auf die Eltern des Jungen zu und schlägt ein exklusives Training vor.
Da freuen sich natürlich die Eltern, weil ne, der Sohn ist auserkorene, talentiert. Ja, und so passiert es, dass er ihn dann alleine zu Hause hat. Und dann spielt man tatsächlich Fußball und dann schwitzt man. Und dann geht's, also wenn man geschwitzt hat, jetzt wär's mir aber schon ganz recht, ne, wenn wir jetzt auch noch duschen würden, weil ich habe das Bett frisch überzogen und schon ist man nackig und schon passiert die zufälligen Berührungen. Und so wird der Missbrauch eingeleitet.
Das Beispiel zeigt, wie Täter gezielt Vertrauen aufbauen, um kindliche Bedürfnisse nach Nähe und Anerkennung auszunutzen. Der Täter lockt das Kind in eine Falle, wissend, manipulativ, berechnend. Das Kind hat keine Ahnung, was geschieht. Der Täter hingegen weiß genau, was er erreichen will. Es ist dieses extreme Ungleichgewicht an Wissen und Macht, das die Manipulation besonders perfide macht.
Das ist ja die Informationsasymmetrie. Ich lade dich am Wochenende zu mir nach Hause ein, weil ich dich missbrauchen möchte. Und weil ich ja weiß, du kommst freiwillig nicht mit, damit ich dich missbrauchen kann, erzähle ich dir diese Geschichte.
Die Täuschung ist nur der Anfang. Die Manipulation setzt sich fort.
Weil ich muss ja sicher gehen, dass dieses Kind das dann auch niemandem erzählt. Ja? Und dann geht es natürlich weiter, ne? wenn das Kind dann nicht mehr möchte. Also er sagt, ja, jetzt kommen wir ja nicht so schlimm und andere machen das auch. Und im Fußball ist auch mal ganz wichtig, dass man sich auch gegenseitig mal an Penis fasst.
So beginnt das Kind, sich selbst einzureden, dass alles nicht so schlimm sei und erträgt das Unerträgliche. Weigert sich der Junge, bedroht ihn der Täter, stellt ihn bloß oder isoliert ihn gesellschaftlich.
Indem man sagt, ey, wenn du jetzt nicht mehr mitmachst, dann sage ich im Fußball, also im Team, was du für einer bist. Und dann sitzt das Kind tatsächlich in der Falle.
Wer so ausgebeutet und erpresst wurde, dem wird etwas Grundlegendes geraubt. Das Vertrauen in andere. Diese Kinder lernen früh, wenn ich vertraue, bin ich ausgeliefert. Oft beginnen sie, sich selbst für das Geschehene verantwortlich zu machen. Ein verzweifelter Versuch, die Deutungshoheit zurückzugewinnen. Der Verrat, den die Täter begehen, reicht weit über die Tat hinaus. Spuren zeigen sich im gesamten Beziehungsleben. Helga Ihm kennt die Odyssee dieser Kinder. Bevor sie Kriminalpsychologin wurde, hatte sie als Heimerzieherin mit Jugendlichen gearbeitet, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind. Sie weiß, manche erholen sich von dieser Erfahrung nie vollständig.
Im ungünstigsten Fall macht das Kind sich dann tatsächlich solche Vorwürfe, dass es natürlich auch suizidal werden kann, je nachdem, wie schlimm und wie heftig auch der Missbrauch ausfällt. Ne? Und mit den Kindern, denen ich auf der Notaufnahme gearbeitet habe, die eben Opfer wurden von derartigen Übergriffen, das ist schon berührend. Also das geht einem schon ganz tief ins Mark und Bein, was man diesen Kindern antut.
Manipulation kann verbrecherischen Zielen dienen, wie im Fall sexualisierter Gewalt und Betrug. Doch auch im Alltag begegnet sie uns. Sie wirkt deswegen so verführerisch, weil wir damit Menschen effektiv lenken können, ohne dass diese es merken. So wirksam Manipulation auch sein mag, ihre verdeckten Absichten etablieren ein Ungleichgewicht. Dieses Ungleichgewicht untergräbt eine Erfahrung, nach der sich alle Menschen sehnen. Echte, vertrauensvolle Begegnungen auf Augenhöhe.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin, hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Reinhören und mitkriegen, wie der Autor oder die Autorin so tickt. Das kann man im Podcast Buchgefühl, Lesung und Gespräch. Jede Woche eine neue Episode, jede Woche ein neues Buch. Von der literarischen Neuentdeckung bis zum Klassiker. Dramatische Wendungen, gesellschaftliche Themen und wissen die, die schreiben, eigentlich immer, wie es weitergeht? Zum Gespräch gibt's dann jeweils auch besondere Stellen aus dem Buch. Gelesen von Schauspielerinnen und Schauspielern. Ein Podcast fürs Buchgefühl. Jeden Freitag neu in der ARD-Audiothek.